Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast. Heute zu Gast der Geschäftsführer der Power Volleys aus Düren, nämlich Thomas Kotschian Falkenbach. Noch relativ frisch im Amt, erst seit letztem Sommer. Vorher Spieler gewesen, lange Jahre, sprechen wir auch kurz drüber. Und ja, er erzählt, was so Neues in seiner Amtszeit auf ihn zugekommen ist, welchen Herausforderungen er da begegnet, was er auch noch vorhat, und das ist noch einiges. Trainer rausschmiss gewesen, haben wir auch drüber gesprochen. Und ja, wie immer nimmt er da kein Blatt vor den Mund, was ich da sehr sympathisch fand. Bevor du reinhörst, aber noch ein kurzer Hinweis. Und zwar würde ich mich freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst, denn offensichtlich bist du Volleyball-Fan und interessierst dich auch so über die Branche hinweg, nicht nur über Sportliche. Deswegen würde ich dir meinen Newsletter nahelegen. Da teile ich jeden Monat so die alle möglichen News der Branche, national, aber auch international. Wenn du dich da informierst, damit verpasst du auf jeden Fall wirklich nichts mehr. Und ja, würde mich freuen, wenn du da auf jeden Fall mal deine eine Anmeldung da lässt. Einen Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Website. Einfach E-Mail-Adresse eintragen, abonnieren und informiert bleiben. Jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch mit Thomas und mir. Ja, hi und herzlich willkommen. Thomas Kotschian Falkenbach beim Volleyball Insider. Schön, dass du da bist.
Danke, freue mich auch.
Thomas, vielleicht könntest du kurz in eigenen Worten mal erklären, wer du bist und was du eigentlich genau machst.
Das ist jetzt in der Situation etwas schwieriger, aber ja. Mein Name ist Thomas Kotschian Falkenbach, ich bin 35 Jahre alt, bin eigentlich Geschäftsführer der SWD Power Volleys Düren seit Juli 2023, war vorher lange Spieler hier, habe 8-9 Jahre in Düren gespielt, habe in Friedrichshafen gespielt, habe in Bühl gespielt, also habe einige Stationen in Deutschland mitgenommen. Und deswegen die Einleitung. Im Moment bin ich auch ein Teil des Trainerteams, weil wir uns leider im Dezember, also Ende Dezember, vom aktuellen Trainer trennen mussten, sodass ich die Rolle jetzt auch noch mit übernommen habe, zusammen mit dem Björn-Arne Alba, unserem eigentlichen Co-Trainer. Und ja, und das ist so ein bisschen meine Position. Manche nennen es Mädchen für alles oder Ein-Mann-Band oder wie auch immer. Aber ich versuch mich da in allen Bereichen so ein bisschen einzubringen.
Wie kam es denn eigentlich, dass du Geschäftsführer wurdest? Also es hieß auch, dass du dich vorher schon in gewissen Themen eingebracht hast. Welche Themen waren das und wie kamen dann die konkreteren Gespräche zustande?
Ja, also es war so, ich habe ja 2011 in Düren angefangen. Düren hat mir die Möglichkeit damals gegeben, erste Liga zu spielen. Ich war damals Zweitligameister geworden in Mendig, hier ist um die Ecke, 100 Kilometer von hier. Und ich glaube, jeder Volleyballer, der mal angefangen hat, weiß, wie schwierig es ist, aus der zweiten in die erste Liga zu kommen. Und gerade auch in so einem renommierten, größeren Verein, wie Düren es damals auch schon war. Und diese Möglichkeit habe ich nie vergessen. Ich habe hier sehr viel gelernt in den ersten Jahren. Und nachdem ich dann entschieden habe, in meinem letzten Jahr in Friedrichshafen, wo ich, weil meine Frau Dürenerin ist und auch Lehrerin hier ist, haben wir dann entschieden, okay, wir werden den Step wieder zurückgehen nach Düren. Angebot kam aus Düren, hier wieder zurückzukehren. Und ja, und ich habe sehr, sehr viel gelernt, gesehen in meiner Zeit, wo ich in Friedrichshafen auch war. Wir haben ja Champions League gespielt und alles auf allerhöchstem Niveau. Und ich bin immer schon jemand gewesen, der sich auch sehr viel interessiert hat für alles, was drumherum passiert. Also ich bin immer mit offenen Augen durchs Leben gegangen, habe geguckt, okay, was machen die im Hintergrund, die großen Vereine, wie sind die organisiert etc. Und das habe ich mitgenommen nach Düren und wollte das ab dem Zeitpunkt auch nach und nach so ein bisschen implementieren, weil ich gesehen habe, dass Düren ein enormes Potenzial hat. Wir haben hier in der Gegend relativ wenig professionellen Sport. Also klar, du hast Köln und Aachen, aber es ist doch schon 50, 60 Kilometer von hier. Und hier leben doch schon relativ viele Menschen im Kreis Düren, die natürlich auch irgendwo das Entertainment wollen oder sie wollen auch mal Sport sehen auf hohem Niveau. Und wir haben eine tolle Halle mit 2200 Zuschauern in einer super Kesselform, sage ich mal, wo sich die Stimmung sehr gut darstellen lässt. Ja, und so kam es immer mehr dazu, dass ich diverse Ideen hatte, ob es jetzt im Bereich Event ist, in der Halle oder natürlich auch dadurch, dass ich sehr interessiert bin, auch im Volleyball, auch bei der Spielerakquise zum Beispiel, dass viele Spieler dann auch auf mich zugekommen sind und gefragt haben, okay, besteht da eine Möglichkeit, in Düren zu spielen und so, wo ich dann versucht habe, die auch hier ins Gespräch mit reinzubringen und meine Empfehlungen auch mitzuteilen. Und das wurde von Anfang an, nachdem ich aus Friedrichshafen zurückgekommen bin, war da auch immer ein offenes Ohr vom Management. Und in meinem letzten Jahr habe ich gemerkt, dass es so ein bisschen Überhand genommen hat, also auch bei mir im Kopf. Das heißt, ich habe mich extrem viel doch damit beschäftigt, zu gucken, was kann man hier verändern. Besser machen klingt immer ein bisschen doof, weil dann war es ja vorher schlecht. War es auf gar keinen Fall. Aber dieser Step in Richtung mehr Professionalisierung, also das war mir besonders wichtig. Und ja, ich hatte eigentlich noch einen Vertrag als Spieler für ein Jahr. Der Verein ist aber in den letzten 4-5 Jahren doch nochmal extrem gewachsen. Also auch was die Sponsorenschaft angeht. Wir haben hier 180, 190 Sponsoren mittlerweile. Wir haben keine Hauptamtlichkeit im Verein vor mir gehabt. Also der Geschäftsführer vor mir war nur auf 450-Euro-Basis angestellt.
Okay.
Und wir haben eine duale Studentin hier, die hier arbeitet seit anderthalb Jahren und sonst nur 520-Euro-Kräfte oder Ehrenamtler. Und das ist halt bei so einem großen Verein teilweise nicht stemmbar. Und dann kam das Management auf mich zu im Januar 23 und hat mich dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe auch Business Management studiert, ich wollte immer irgendwas in der Wirtschaft machen, eigentlich außerhalb vom Volleyball, weil ich gesagt habe, so nach 12 Jahren Volleyball ist irgendwann auch mal gut. Aber ich habe mich mit sehr vielen Personen unterhalten, die auch sehr erfolgreich sind und die gesagt haben, weißt du was, Volleyball geht dir leicht von der Hand. Das ist deine Expertise. Du bist Geschäftsführer einer GmbH. Das ist auch ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Und verbinde doch einfach das, was dir Spaß macht, mit dem, was du in den nächsten Jahren anstreben willst. Und ja, dann habe ich nicht lange überlegt und habe die Stelle angenommen, weil die Möglichkeit auch vom Spieler zum Geschäftsführer ist schon ein großer Step. Also das klappt nicht für jeden. Und von daher bin ich sehr froh, dass ich das Vertrauen bekommen habe vom Verein, das zu tun. Und das versuche ich jetzt Tag für Tag zurückzuzahlen mit verschiedenen Ideen und Verbesserungen, sage ich mal so.
Ja, welche Projekte hast du denn so am Anfang gesehen, die du angehen wolltest? Oder was ist vielleicht auch liegen geblieben, was vorher aus ressourcentechnisch einfach nicht stemmbar war?
Also das große Thema Event rund um Volleyball. Das war mir so ein bisschen, am Anfang war der Fokus da drauf, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie kann es sein, dass wir es nicht schaffen, jedes Spiel ausverkauft zu haben, bei einer 2100 Zuschauerkapazität in der Halle. Das ist 1% des Kreises Düren, die jedes Spiel in die Halle kommen müssen. Und haben wir uns viele Gedanken gemacht, ob es der Sport ist, der Erfolg, habe ich eigentlich gesagt, kann eigentlich nicht sein, weil wir die letzten 3-4 Jahre nie schlechter als Dritter waren. Wir waren zweimal im Pokalfinale, also die Erfolge waren da. Klar, wir haben es nie geschafft, ins Finale zu kommen und einen Titel zu holen, logisch. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung, will nicht sagen, ist hier nicht ein Titel zu holen, aber durch die letzten Jahre war das ja jetzt nicht so, dass die Leute jetzt gesagt haben, okay, wir spielen jetzt deutlich schlechter als die Jahre davor, wir kommen nicht mehr zum Volleyball, sondern es muss an irgendetwas anderes gelegen haben. Und wenn man sich so ein bisschen rumguckt, ich gucke sehr viel NHL, NBA, so nach Amerika rüber, was machen die da eigentlich? Und da siehst du, dass alles rund um den Sport immer wichtiger wird. Das heißt, dieser Event-Charakter, diese Show, drumherum, das ist das, was die Leute anzieht. Und mit meinen Berliner Kollegen habe ich mich auch ein bisschen unterhalten und da ist mir auch zu Ohren gekommen, diese Einlaufshow, die die machen da am Anfang. Es ist bestimmt 10% bis 20% der Leute kommen in diese Halle wegen dieser Show. Da habe ich mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber wenn du drüber nachdenkst, klar, es ist ein Highlight, es ist etwas Besonderes, sage ich mal, was du nie so bekommst. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen es nicht kopieren, aber man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Man kann ja Ideen sammeln und dann in eigener Weise umsetzen. Und das haben wir halt gemacht. Wir haben das komplette Showprogramm so ein bisschen angepasst. Wir haben ein Maskottchen eingeführt dieses Jahr. Verschiedene Events, also verschiedene Spieltags-Events gemacht. Ja, das heißt, egal ob es ein Karnevalsspieltag war mit einem Karnevalstrikot, was ja hier für die Region was Großes ist. Ja, Karneval spielt hier eine Riesenrolle. Wir haben einen Nachhaltigkeitsspieltag gemacht, wo wir was für die Umwelt getan haben. Also verschiedene Dinge, ja, die wir jetzt angegangen sind und die auch wirklich sehr, sehr positiv angekommen sind. Ja. Und des Weiteren war auch ein Punkt, so ein bisschen den Bekanntheitsgrad vom Volleyball hier in der Region zu steigern und auch die Leute ein bisschen aufmerksamer zu machen auf Volleyball, dass hier wirklich eine erste Bundesliga ist, weil ich habe immer noch keine Umfrage gemacht, die werden wir aber irgendwann mal machen. Ich würde mich gerne hier auf den Marktplatz stellen und mal fragen, wer die SWD Power Wallis Düren kennt und wer dann schon mal in der Halle war. Ich weiß nicht, wie da die Ergebnisse werden. Also, und Düren ist eine kleine Stadt eigentlich, ne, wo du nichts anderes hast. Ja, aber du musst einfach den Leuten mitgeben, wann die Spiele sind. Das ist ganz wichtig, weil die Leute gucken nicht von sich aus. Das heißt, du musst Bekanntheit schaffen hier in der Stadt durch Banner, durch Werbung in Zeitungen etc. Ne? Also du musst es bespielen, das Medium. Und da habe ich auch eine Anlehnung an die Kölner Haie mitgenommen. Wir haben einen Zeitungsartikel gelesen, die im letzten Jahr festgestellt haben, die hatten relativ maue Zuschauerzahlen. Und die haben dann festgestellt, dass es daran liegt, dass die Leute nicht wissen, wann die Haie spielen. Das heißt, die haben investiert in Litfaßsäulenwerbung, in LED-Walls und so weiter und so fort und haben innerhalb von einer Saison, ich glaube, den Zuschauerschnitt auf durchschnittlich 16.000 Zuschauer hingekriegt. Von, glaube ich, 12.
Krass, okay.
Nur mit so einem kleinen Step. Ne? Also manchmal braucht es nicht viel, nur du musst diesen einen Schlüssel finden. Und das ist so das größte Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Nebenher natürlich, klar, Sponsorenakquise, ja, neue Leute für Volleyball begeistern, auch monetär, weil das Ziel ist natürlich Erfolg, sage ich mal, ist nicht immer nur monetär mit Geld verbunden, aber natürlich, klar, wenn du gute Spieler hast und gute Spieler hier erziehst oder heranwachsen lässt, kommen die irgendwann in eine Gehaltsregion, wo wir dann irgendwann passen müssen. Und da ist natürlich das Ziel, das Budget so weit zu steigern, dass wir die auch irgendwann längerfristig an uns binden können.
Wie hoch ist denn der Etat mittlerweile, wenn man fragen darf?
Wir sind jetzt ungefähr bei 1,3 Millionen.
Ah, okay, krass.
Ja.
Herr Balburg hatte gemeint, von Lüneburg, die hätten jetzt die 1 Million gekratzt. Auch ein großer Schritt, wahrscheinlich auch wegen der Halle.
Ja.
Aber 1,3 ist auch nicht schlecht.
Ja, ja, Lüneburg hat natürlich einen riesen Hype jetzt. Durch die neue Halle, die auch wirklich fantastisch ist. Also wir waren ja jetzt am Freitag da und die war komplett ausverkauft bis auf den letzten Platz. Die haben eine tolle Stimmung da. Die Halle ist Weltklasse für Volleyball gebaut auch. Also ist nicht zu groß, nicht zu klein. Hat ja alles, was in der Moderne wichtig ist, hat eine LED, hat zwei LED-Walls, die du benutzen kannst. Also ist schon von Vorteil, so eine Halle zu haben, definitiv. Und natürlich für die nochmal doppelt, weil davor haben sie in einem kleinen Schuhkarton gespielt und jetzt haben sie schon ein schönes Schmuckstück bekommen und das ist aber natürlich auch viel Arbeit, die Halle dann auch dauerhaft zu füllen. In den ersten 2 Jahren hast du immer guten Hype und jeder kommt, weil die das nicht kennen. So ab dem Jahr 4, 5, da wird es dann interessant, weil wir kennen das hier auch von unserer Arena, die war ja am Anfang auch die ganze Zeit ausverkauft. Und irgendwann kommt so dieser Sättigungsgrad, wo du dann sagen musst, okay, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen neu erfinden, um die Leute dann anzuziehen.
Mhm. Seit wann gibt es die Arena in Düren?
Die gibt es jetzt seit circa 20 Jahren. Ich glaube, 2001 okay. Wurde sie gebaut.
Aber die wird auch für andere Events genutzt oder nur für Volleyball?
Genau, das ist eigentlich die Haupt-Eventhalle hier in der Region, also hier im Kreis. Da treten eigentlich auch normale Künstler auf, ne? Ina Müller, Sascha Grammel, keine Ahnung, Konzerte, Comedians und so weiter. Das ist halt für uns in Anführungsstrichen ein Nachteil, dass wir halt ab und zu mal nicht in der Halle trainieren können. Aber das ist, glaube ich, 5-10% der Zeit während einer Saison. Mhm. Also nicht viel.
Wie ist denn eigentlich so die Arbeitsteilung zwischen Benjamin Kaulen, glaube ich, der du meintest, auf Minijob-Basis da beschäftigt war, oder vielleicht auch Erich Peterhoff, der Gesellschafter? Ist der auch noch operativ tätig, oder wie teilt ihr das untereinander auf?
Ja, also der Erich Peterhoff, der hat die letzten Jahre extrem viel operativ gemacht. Und die Idee natürlich einer hauptamtlichen Geschäftsführerposition war auch, ihn etwas zu entlasten. Ja, weil er hat ein Riesenunternehmen deutschlandweit, wo ich mich jetzt mittlerweile frage, wie hat er das eigentlich alles gemacht die letzten Jahre, weil das ist echt viel. Ja, natürlich, wir packen jetzt auch sehr viele neue Sachen an und schaffen uns ja dadurch auch Arbeit. Aber nichtsdestotrotz ist das schon ein Riesenpensum. Und der ist weiterhin auch operativ tätig. Also wir tauschen uns eigentlich tagtäglich mehrmals am Tag aus, ja, über verschiedene Dinge, verschiedene Themenbereiche. Der Benjamin Kaulen, der zieht sich etwas zurück, weil er auch, der ist ja selbstständiger Anwalt, Compliance-Anwalt, der natürlich auch sehr viele Mandanten hat und das einfach zeitlich nicht mehr schafft, ja, mit Familie und Selbstständigkeit. Der hat sich letztes Jahr im Mai selbstständig gemacht, sodass das halt am Anfang noch so ein bisschen langsamer angelaufen ist, aber mittlerweile nimmt das Fahrt auf und er ist für mich immer noch ein Ansprechpartner. Wir diskutieren immer noch verschiedene strategische Dinge, aber halt sehr viel strategisch und nicht mehr so viel operativ. Das ist einfach, das schafft er zeitlich nicht mehr. Von daher ist er für mich auch eine sehr wichtige Person hier, definitiv, weil wenn es um Entscheidungen geht, die uns in der Zukunft weiterbringen sollen, die vielleicht auch mit etwas größerem Invest verbunden sind etc., dann stimmen wir uns eigentlich immer im Team ab. Ja, da ist der Erich Peterhoff immer mit dabei, da ist der Benjamin Kaulen dabei. Wenn es um sportliche Themen geht, da ist auch der Goswin Caro noch mit dabei, unser sportlicher Leiter. Mhm. Legende des Vereins, seit 50 Jahren, glaube ich, ist der hier. Von daher, das Team spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Also deswegen bin ich auch kein Fan davon, wenn man, egal wie man es darstellt, im Witz sagt, dass ich das hier alles alleine mache, das ist auf gar keinen Fall so. Also ja, ich bin derjenige, der vielleicht Ideen oder Sachen vorantreibt, aber ohne Hilfe, ohne ein funktionierendes Team wäre das nicht machbar.
Überlegst du denn, noch eine weitere Stelle zu besetzen für dich, weil es vielleicht auch einfach dann mehr und mehr wird, je mehr man angeht?
Ja, definitiv, klar. Also die Idee ist natürlich in den nächsten Jahren weitere hungrige Menschen hier einzustellen. Das ist aber natürlich alles eine Budgetfrage. Da kommen wir wieder auf das Thema Geld wieder zurück. Deswegen das eine schließt das andere so ein bisschen aus, ne? Wenn wir uns monetär nicht weiterentwickeln, dann wird das auch nicht einfach sein, da mehr Manpower hier auch in die Geschäftsstelle zu bekommen oder in die Infrastruktur drumherum, die wir aber definitiv benötigen. Weil irgendwann kommst du auf so einen Sättigungspunkt, wo du sagst, es geht nicht mehr weiter, weil wir einfach die Leute dafür nicht haben. Das muss sich so parallel entwickeln. Aber definitiv ist das bei uns im Kopf. Ich weiß nicht, ob wir es für die nächste Saison schon schaffen, langfristig, auf die nächsten 2-3 Jahre definitiv noch jemanden hier hinzubekommen, definitiv, klar.
Okay, spannend. Jetzt hast du ja auch den Sponsoring-Hut aufgesetzt. Konntest du denn schon neue Sponsoren gewinnen? Oder wenn ja, wie gewinnst du die?
Ja, also wir konnten schon einige begeistern für Volleyball diese Saison. Das geht meistens über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also über das Netzwerk, was wir sowieso haben, wo wir Leute oder wo wir Partner ansprechen und sagen, hör mal, kennst du nicht noch jemanden in deinem Bekanntheitsgrad oder von deinen Geschäftspartnern, die Interesse hätten, mal zum Volleyball zu kommen? Und Das ist eigentlich immer der beste Weg. Also natürlich, man kann auch Kaltakquise machen, mache ich auch, logisch. Wo ich denke, okay, das könnte passen, vom Mehrwert auch für den Sponsor. Die spreche ich dann auch kalt an, ist dann aber nicht immer ganz so einfach, natürlich, ne? Weil du musst ja erstmal über die ganzen Hürden durch. Wenn du nicht einen direkten Draht hast, sage ich mal, zum Geschäftsführer oder zum Marketingleiter, dann musst du über Info@ gehen oder wie auch immer. Dann wird schon sehr viel gesiebt und einfacher ist es, wenn du einen direkten Kontakt bekommst. Mhm. Und da versuchen wir halt über unser Netzwerk zu agieren oder über Bekannte einfach. Ja. Also ich hatte, dadurch, dass ich ja hier in der Region auch schon 12, 13 Jahre lebe, kenne ich auch selber in meinem Bekanntheitsgrad, in meinem Umfeld Unternehmer, die ich dann natürlich, nachdem ich in der Stelle war, auch angesprochen habe, ob die Interesse hätten. Und das Gute am Volleyball ist, das ist die beste Werbung, weil wenn du zum Spiel kommst, begeistert das so dermaßen, dass einfach 99% der Leute wiederkommen. Das ist die beste Werbung, ja. Also das ist, manche mögen es vielleicht als Taktik sehen, aber wir haben natürlich auch Leute, die uns auch direkt ansprechen, also uns sogar fragen, könnten wir was machen bei Ihnen, wo wir direkt am Anfang abblocken und sagen, ja, können wir drüber reden, aber kommt erstmal zum Spiel. So, weil bevor wir über irgendwelche Werbemöglichkeiten sprechen oder Präsenzen oder sowas, derjenige muss das erstmal erleben, was wir da machen. Weil das ist schon erste Bundesliga, wenn du da in die Halle kommst, ist das schon alles sehr professionell aufgebaut. Und viele haben Volleyball immer noch als Randsportart im Kopf, die irgendwie in irgendeiner kleinen Halle spielt. Und ja, erste Bundesliga, ne? Und dann kommen die in die Arena und sehen dieses Konstrukt und denken sich so, boah, das ist ja Wahnsinn. Und dann spricht es sich einfacher, sage ich mal.
Ja, ist, glaube ich, auch dann eine coole Möglichkeit, dass der oder diejenige dann direkt auch sieht, hey, da könnte mein Logo sein und direkt konkret fragt, hey, was würde das kosten und so weiter. Genau. Das ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Weg.
Richtig, weil bevor du dann über irgendwie LED-Bande sprichst oder Deckenfahne oder Eckbanner oder wie auch immer, können sich die Leute nicht viel darunter vorstellen. Ne? Da kannst du auch auf Bildern Sachen zeigen, aber es wirkt schon anders, wenn du in dem Raum bist.
Ja, jetzt hast du es schon gesagt am Anfang, ihr habt euch Dezember von eurem Trainer getrennt. Inwiefern leidet jetzt vielleicht so deine Geschäftsführertätigkeit darunter oder wie viel machst du da wirklich in der Trainerposition?
Ja, im Moment, also ich sag mal so, es leidet auf gar keinen Fall drunter. Ich kriege das im Moment alles unter einen Hut, weil ich bin ja auch nicht alleine im Trainerteam. Ne? Also wir haben ja den Brian Fountain, der im Athletikbereich weiter tätig für uns ist. Das heißt, der macht das komplette Krafttraining. Und Björn Arne Alba und ich machen das eigentlich gemeinsam und spielen uns den Ball ziemlich gut hin und her. Und das ist auch beim Training so. Gestern Abend zum Beispiel hatte ich einen Termin gehabt, da habe ich das Training alleine gemacht. Letzte Woche hatte ich eine Einheit, wo ich nicht dabei sein konnte, die hat er gemacht. Also wir ergänzen uns da wirklich ganz gut. Und ja, ich sag mal so, dass das Trainerdasein, ich bin kein gelernter Trainer, ich habe keine A-Lizenz. Ja, deswegen brauchen wir auch Björn, also sind wir auch froh, dass er da ist, weil er auch die Qualifikation dafür hat. Er hat auch deutlich mehr Erfahrung als ich als Trainer. Ich habe natürlich einiges gesehen in meiner aktiven Karriere. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich sehr viele sehr gute Trainer hatte und sehr viel am eigenen Leib miterlebt habe, auch so trainingsmäßig. Und dadurch, dass ich das immer sehr aktiv auch erlebt habe, das heißt auch mir drüber Gedanken gemacht habe, okay, die Übung, was bringt die etc. Und das ist halt alles irgendwie in meinem Kopf geblieben. Und daraus zehre ich derzeit, wo ich mir Gedanken mache, okay, wir wollen am Block arbeiten, was haben wir für Möglichkeiten, wie kann man das am besten trainieren? Und das geht mir relativ einfach von der Hand, sodass ich da nicht großartig viel vorbereiten muss. Ich mache mir da kurz Gedanken drüber und versuche da so einen roten Faden reinzubringen ins Training, sodass ich natürlich auch deutlich mehr Zeit habe für die Geschäftsführertätigkeit beziehungsweise für alles andere, was eigentlich ansteht. Ne? Und aber im Moment würde ich eher sagen, die Familie leidet etwas mehr drunter wie der Job, weil ich natürlich sehr früh aus dem Haus bin und sehr spät nach Hause komme. Also eigentlich ist es so, dass ich wirklich morgens um 8 hier anfange und abends um 7:30, 8:15 nach Hause komme. und dann zwischen halt pendeln. Ne? Wir haben jetzt den Podcast, um 11 Uhr habe ich Training bis 1, dann komme ich wieder zurück in die Geschäftsstelle, arbeite hier weiter und um 17 Uhr ist wieder Training. Also, ja.
Wo bist du denn eigentlich gerade? Bist du da im Büro oder im Homeoffice? Ja, oder?
Ich bin gerade im Büro.
Ja, was ich mich noch frage, wenn du dich so gut auskennst so mit Übungen und so weiter, hast du denn eigentlich schon mal drüber nachgedacht, Trainer zu werden?
Nee, weil einfach ich mir gesagt habe, mein Studium war mir extrem wichtig. Ja, also ich wurde so von meinen Eltern auch erzogen, dass ich während meiner Karriere immer zweigleisig gefahren bin. Das heißt, ich habe auch relativ spät angefangen, erste Bundesliga zu spielen, weil es mir wichtig war, mein Bachelorstudium erstmal zu beenden. Ja, ich habe das als Präsenzstudium damals in Remagen gemacht, in der Nähe von Koblenz. Und habe da Business Management studiert, beziehungsweise im Bachelor war es Logistik und E-Business. Und bin danach erst nach Düren, habe dann ein bisschen Pause gemacht im Studium, habe dann versucht, Fernuni zu machen, war gar nicht meins. Und habe mich dann eingeschrieben an der Koblenzer Uni für Business Management im Master. Und war eigentlich ein Präsenzstudium. Ich habe es aber als Fernstudium gelebt. Ja, das heißt, ich habe zu der Zeit in Friedrichshafen gespielt und natürlich während der Winterzeit konnte ich nichts machen. Und dann habe ich halt im Sommer 2 Semester gemacht in einem, weil ich das Wintersemester halt noch nachgeholt habe. Ja, habe dann halt ein bisschen länger gebraucht als die Regelstudienzeit, aber ja, letzten Endes ging das.
Da hast du dann so 11, 12 Prüfungen in einer Tour geschrieben. Krass.
Ja, ja, das war schon heavy. War schon eine heftige Zeit, aber mir war es halt wichtig, dass du ein zweites Standbein dir aufbaust, weil klar, mit Volleyball rein theoretisch wäre ich vielleicht den ja komplett professionellen Weg gegangen und auch ins Ausland und dann wieder einen Step weiter und wieder einen Step weiter. Hätte man vielleicht irgendwann sich so ein Vermögen aufbauen können, wo du natürlich nicht sagen kannst, ich mache jetzt gar nichts mehr bis zum Lebensende, aber wo du vielleicht einen größeren Puffer gehabt hättest, wo du danach sagen könntest, okay, ich mache jetzt mal 4, 5 Jahre weniger und guck dann erstmal, wo ich unterkomme. Aber die Ziele habe ich nicht. Also ich habe so irgendwie das Streben, immer weiter zu machen und neue Sachen anzupacken und kenne da auch kein Ende. Das ist eigentlich schon die letzten Jahre, ja, Jahrzehnte muss ich schon fast sagen. Ich bin zwar 35, aber und von daher war das nie für mich, das hätte mich nicht zufriedengestellt, Trainerposition. Das wäre so, klar, du kannst dich da auch weiterentwickeln und neue Dinge anstoßen etc., aber da wäre ich so in diesem Volleyball-Dunstkreis drin geblieben, wo ich dann schwierig da noch wieder rausgekommen wäre. So als Geschäftsführer, wie ich am Anfang gesagt habe, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Also wenn irgendwann in keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren ich zu mir sage, ich muss mich neu erfinden oder der Verein sagt, ja, nee, komm, es reicht jetzt, dann kann ich auch woanders unterkommen in der Wirtschaft. Und das ist halt als Trainer schwierig. Wenn du keinen Trainerjob mehr bekommst, was machst du dann? Ne?
Ist denn vom Studium eigentlich noch was hängen geblieben? Oder hast du da Unterlagen noch irgendwie rausgesucht?
Ja, also Unterlagen habe ich natürlich, klar, aber richtig hängen geblieben, natürlich. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich hier die Geschäftsführerposition gemacht habe, habe ich bei der IHK einen Geschäftsführerkurs gemacht. So, und der war nicht neu für mich, aber war sehr gut, weil er die Sachen bei mir nochmal aufgefrischt hat. Das heißt, alle Dinge, die ich im Studium hatte, wurden da durchgesprochen. Natürlich alles komprimiert und nicht alles komplett im Detail, aber die wichtigsten Sachen. Ja, und das war, da muss ich sagen, war sehr, sehr sinnvoll. Da war am Ende dann auch eine Prüfung, die du machen musstest. Und das war ein guter Zug. Das hat mir der Erich Peterhoff nahegelegt und gesagt, er würde sich freuen, wenn ich das machen würde. Da habe ich gesagt, klar, natürlich. Weil natürlich, da sind ja auch rechtliche Thematiken und so weiter. Viele reden ja von, ja, Geschäftsführer ist ja nichts, aber letzten Endes haftet der Geschäftsführer hier für die GmbH. Und ja, das, da wir ja hier im Millionenbereich auch sind und ich zur Not auch mit Privatvermögen haften müsste, wenn alles in die Brüche geht, ist das schon nicht zu spaßen, sage ich jetzt mal. Von daher muss man sich da schon auf ein gewisses Niveau auch im Kenntnisstand bringen, so dass du weißt, wenn du gewisse Handlungen tätigst, was das für Konsequenzen hat.
Was wurde dann noch so gelehrt, sage ich mal? Musste man da irgendwie Bilanzen lesen können oder wie auch immer?
Ja, also das ganze Bilanztum natürlich, ne? Wie man bucht etc., Buchhaltung, rechtliche Themen, Personalführung, was war da noch? War auch Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. waren ein Thema. Fällt mir auf Anhieb jetzt auch nicht mehr so grundsätzlich viel ein. Aber das war so der Hauptfokus. Ja. Mhm. So diese Bereiche. Mitarbeiterführung, habe ich gesagt, ja.
Kommen wir doch mal, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber kommen wir noch mal bitte aufs Thema Trainer zurück. Ja. Den ja aus meiner Sicht ein bisschen überraschend vielleicht auch zu dem Zeitpunkt auch euch getrennt habt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aus welchen Gründen ihr den Schritt getan habt? Weil ich meine, die Lösung war ja dann, dass du auch dann mit Björn-Arne Alber Trainer werdet, was ja sich so anhört, dass das nicht deine Optimallösung ist. Also muss es ja irgendwie schon auch gute Gründe gegeben haben, euch zu trennen.
Ja, es war ja von Grund auf Experiment, kann man sagen. Ja, es ist ein relativ junger Trainer gewesen, der allerdings auch schon Erfahrung hatte als Hauptcoach in Finnland, hat 3 Jahre da sehr gute Arbeit geleistet. Und wir haben einige Videocalls gehabt vorher, wo wir ihn kennengelernt haben, wo wir uns sehr gut verstanden haben, er auch Themen angebracht hat, die uns überzeugt haben, ja auch die Art und Weise, wie er arbeiten möchte und dass er sehr viel auch mit jungen Spielern arbeiten möchte und die entwickeln will und so weiter. Und das so ein bisschen auch genau unsere DNA ist, weil aufgrund des Etats, des Budgets, was wir hier als Spielern zahlen können, können wir eigentlich nicht fertige Superstars kaufen, die hier einfach nur für den Verein spielen und das war's, sondern wir sind auf Entwicklung der Spieler angewiesen. Und er kam hierher, er war sehr motiviert, er hat angefangen, was auch sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und dann irgendwann ist es dann halt so gewesen, dass einfach die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr so war, wie wir uns das vorgestellt haben, beziehungsweise wie die Mannschaft sich das vorgestellt hat. Also wir hatten dann irgendwann im November einige Spieler, hatte ich dann sitzen hier, die sich nicht beschwert haben, aber die gesagt haben, mir ist das so ein bisschen zu wenig Kommunikation, zu wenig Mitnahme, ich weiß nicht, was meine Rolle ist hier in der Mannschaft. Und dann hat sich die Mannschaft so nach und nach, auch durch verschiedene Aktionen, die dann passiert sind, vom Trainer distanziert. Und das haben wir dann bei Spielen beobachtet. Das haben dann angefangen, auch Sponsoren zu beobachten bei Spielen, dass da irgendwas nicht stimmt, ja, dass die Mannschaft keine Einheit ist, dass da kein Spaß ist auf dem Feld, dass da keine Emotionen sind und so weiter. Und wenn etwas wichtig ist hier in Düren, dann ist das, dass du am Spieltag aufs Spielfeld gehst und alles gibst, was geht. Und das emotional, das mit Wille, mit Teamgeist etc. Und das feuert dann auch die Menge an und dann hast du auch so eine tolle Stimmung. Die Dürener sind eigentlich ein Publikum, wenn du sagst, du gehst raus und du hast alles gegeben und du hast 3-0 verloren, ist keiner böse. Aber wenn du aufs Spielfeld gehst und die merken, nee, die haben heute keinen Bock, dann werden die richtig sauer. Weil dann sagen die, wofür bin ich jetzt hier hingekommen, um eine unmotivierte Mannschaft zu sehen. Und das hatten wir in der Zeit leider. Also das war wirklich so, dass es nicht die DNA war, die wir verkörpern wollen. Und dann haben wir diverse Gespräche geführt, auch mit ihm, auch mit der Mannschaft und so. Und dann irgendwann war es an so einem Punkt, wo die Spieler einfach gesagt haben, ey Leute, das geht so nicht weiter. Also wir können mit diesem Trainer nicht weiterarbeiten. Und dann haben wir uns natürlich große Gedanken gemacht. Wir haben sehr viele Gespräche auch geführt, auch mit ihm und gesagt, pass auf, das ist die Situation. Denkst du, du kriegst das hin? was sind deine Lösungsansätze etc. Und für uns war es ja doppelt schwierig, weil wir haben uns ja letztes Jahr, mussten wir uns ja schon vom Trainer trennen. Und das 2 Jahre in Folge, und das ist halt gar nicht unseres. Ja, also wir stehen eigentlich zu den Leuten, die wir hier anstellen, voll und wollen nicht so eine Mannschaft werden, die hier ne, jedes Jahr die Leute entlässt. Ja, und leider mussten wir dann auch selber, auch aus eigener Überzeugung und durch eigene Beobachtungen feststellen, dass es halt einfach nicht mehr weiterging. Und dann hat sich die Frage gestellt, was ist die Lösung? Und da ja, waren wir uns erstmal nicht ganz einig, weil einen neuen Trainer zu finden, dann für 3-4 Monate, ist auch nicht so einfach. Wer kommt dann? Mhm. Ja, nach 3-4 Monaten. Dann hat sich nach der Trainerentlassung so 2-3 Wochen später dann die Sache mit Christoph Achten ergeben, dass da eventuell eine Chance sein könnte, ihn zu verpflichten für die kommende Saison. Und dann haben wir gesagt, okay, das heißt, wenn wir jetzt einen Trainer nehmen für 3-4 Monate und ihm sagen, pass mal auf, nach 4 Monaten ist aber Schluss. Das heißt, du kannst noch nicht mal empfehlen, um dann einen Folgevertrag zu bekommen. Ja, wer macht das denn? Also, es macht ja gar keinen Sinn. Und zum anderen, wir wollten auch nicht wieder externe Faktoren reinbringen, neuen Trainer mit neuen Impulsen und so weiter. Der Björn und ich, wir kennen die Spieler. Wir kennen die Charaktere. Wir wissen, was die Leute brauchen. Wir wissen um deren Stärken, Schwächen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, weil wir die Probleme gesehen haben vorher. Und das war einfach, in dem Zeitpunkt war das die beste Lösung. Klar, es war viel Belastung, nicht nur für mich, aber auch für Björn, weil der auch berufstätig ist. Aber wir haben gesagt, für den Verein machen wir das, weil uns natürlich auch der Verein am Herzen liegt und auch der Erfolg wichtig ist. Jetzt sitzen wir hier, sind immer noch Fünfter. Aber ja, Playoffs fangen ja jetzt bald an und wir hoffen immer noch, dass wir die Kurve in die richtige Richtung kriegen.
Aber das wollte ich noch wissen. Der Björn Arne ist Vollzeit quasi woanders noch tätig oder Teilzeit unterwegs?
Vollzeit bei der Stadt angestellt, ja.
Ach, okay. Und dann ehrenamtlich quasi für die Dürener noch an der Seitenlinie mit dir.
Ja. Ja, das ist immer ganz wichtig, weil ganz viele Leute, weil wir nach außen hin doch wirklich sehr professionell wirken. Also wenn du keine Ahnung hast und du kommst zum Spiel, du denkst dir, boah, der Verein hat bestimmt 10 hauptamtliche Stellen. Sonst ist das ja gar nicht möglich, ne? Hier die ganzen Sponsoren zu spielen und das alles aufzubauen hier und so weiter und so fort. Weil wir müssen ja die Halle, das ist ja eine Mehrzweckhalle. Das heißt, wir müssen die Halle vor jedem Spieltag komplett aufbauen und in der Nacht dann auch wieder abbauen. Das heißt, die Tribünen müssen rausgefahren werden, der Terraflex muss ausgerollt werden, das muss alles aufgebaut werden, die LED-Banden, die Decken fahren, die Banner, also das ist ein Riesenaufwand. Ne? Also wir haben 60 bis 70 Ehrenamtler, die uns nicht jeden Spieltag unterstützen, weil die in verschiedenen Bereichen arbeiten, aber ja, also das ist ohne das wäre es gar nicht möglich. Ja, und deswegen, also die ganzen Sachen, die wir hier tun, das ist auch alles auf sehr großer Sparflamme, sage ich mal, monetär gesehen, aber mit sehr viel Herz und sehr viel Engagement von Leuten, die sich hier mit dem Verein identifizieren und hier was bewegen wollen.
Mhm. Ja, jetzt habt ihr aber mit Christoph Achten einen Trainer gefunden, der ja dann wohl auf dem Markt war. Ich glaube, sein Vertrag läuft dann aus bei Lindemanns Aals. Inwiefern bringt er sich schon ein? Also man liest schon, dass er sich in der Kaderplanung da irgendwie schon Gedanken macht. Wie konkret ist das? Führt er da sogar schon Gespräche mit neuen Spielern oder wie ist auch die Zusammenarbeit, wenn man quasi nicht sich regelmäßig sieht?
Ja, also er ist schon seit Wochen tätig. Das steht ja schon ein bisschen länger fest, dass er zu uns kommt. Okay. Die Zusammenarbeit ist extrem, extrem gut. Also das muss ich auch ehrlich sagen, das war so ein bisschen auch der Nachteil bei unserem vorherigen Trainer, auch bei der Spielerakquise. Er hat sich zwar interessiert, aber nicht so ganz intensiv eingebracht, wo er dann halt gesagt hat, ey, ich will jetzt diesen Spieler. Oder ne, den Spieler will ich gar nicht, sondern er hat das dem sportlichen Leiter und mir so ein bisschen in die Hände gegeben. Und wir haben dann mit ihm gemeinsam diese Mannschaft aufgestellt, aber er war nicht ganz so involviert, wie der Christoph es jetzt schon ist. Und vielleicht war das auch ein Fehler im Nachgang, dass es halt mit der Mannschaft nicht so funktioniert hat. Und aber wir lernen relativ schnell aus Fehlern. Deswegen ist es auch jetzt so, dass der Christoph sich da natürlich 100% integriert in die ganze Geschichte. Will er auch, soll er auch. Und er entscheidet massivst mit, welcher Spieler hier hinkommt, hier bleibt, weggeht, etc. Und das macht er sensationell gut. Also wir haben uns zweimal hier vor Ort getroffen, weil es ist für ihn, er wohnt eigentlich hier relativ nah an der Grenze. Das heißt, für ihn ist das eine Strecke, glaube ich, eine Stunde oder so. Also es passt also auch familiär für ihn ganz gut. Aus Aals ist es ein bisschen weiter, aber sonst in der heutigen Zeit, also so wie wir hier sitzen, so sitzen wir halt auch mit Christoph, ne? Also Videocalls, Telefon, jeden Tag sind wir im Austausch. Ja. Und so bauen wir die Mannschaft für nächstes Jahr.
Habt ihr da vielleicht auch so die einen oder anderen Spieler mit eingebunden, so von wegen, hey, Michael, André, was würdest du davon halten, wenn wir den Christoph holen würden? Oder waren die da komplett außen vor?
Ja, bei Christoph waren die eigentlich außen vor, weil das für uns ein Kandidat war, da gab es keine Zweifel. Also da brauchten wir keine zweite Meinung oder ne, jemanden fragen, wie kennst du ihn? Ne, das ist ja manchmal auch schwierig, ne, wenn du neue Leute heranziehst oder Spieler akquirierst, die du halt noch nie gesehen hast oder persönlich nicht kennst, dann hilft halt ein Netzwerk, das ich mir zum Beispiel aufgebaut habe über die letzten Jahre, was unser sportlicher Leiter sich aufgebaut hat. Im nordamerikanischen Bereich zum Beispiel ist der sehr gut vernetzt, in Kanada und so weiter, wenn das Spieler aus dem Bereich sind. Ich kenne sehr, sehr viele Spieler, die mittlerweile überall verstreut in Europa spielen. Das heißt, jeder hat mal mit irgendjemandem mal irgendwo zusammengespielt. Und wir achten halt extrem darauf auch, dass, auch wenn es dieses Jahr nicht so klappt, dass das Team funktioniert, dass das Charaktere sind, die so gut zusammenpassen, auch hauptsächlich menschlich. Und da nehmen wir uns natürlich Tipps und fragen rum. Ja? Bei Christoph wussten wir das nicht. Christoph kennt mir selber, der war lange in der Bundesliga tätig. Sehr viele Spieler schätzen ihn unglaublich. Fachkenntnis braucht man bei ihm überhaupt nicht zu sprechen. Also der ist ein absoluter Experte in dem, was er tut. Volleyball durchgespielt, sage ich jetzt mal. Und auch auf menschlicher Basis ist er super. Also das ist einfach eine Top-Kombi, wo wir extrem, extrem froh sind, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.
Und die Spieler dann auch? Oder wie war die Reaktion?
Ja, also die Spiele war durchweg positiv. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber gestern ist der Kanal explodiert. Sehr viele haben sich sehr gefreut, dass er kommt. Er selber meinte auch, mein Handy steht nicht still. Also es war vielleicht auch irgendwo naheliegend, weil nachdem wir uns ja trennen mussten von Matti, kamen dann direkt auch Kommentare, die ich dann gelesen habe. Ja, Christoph Achtel nach Düren. Und auch er wurde teilweise von ehemaligen Spielern angesprochen. Ah, gehst du jetzt nach Düren? Wobei wir noch gar nicht überhaupt in intensiven Gesprächen waren. Ne? Aber ja, es ist einfach, der Kontakt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Kontakt war auch die letzten Jahre immer da. Und der Wunsch war auch von beiden Seiten, dass man irgendwann mal zusammenkommt. Und dieses Jahr hat es geklappt.
Ich habe noch ein schönes Zitat von dir gefunden. Da warst du 29 und hast gegenüber Radio 7 gesagt, mein großer Traum ist es, deutscher Volleyballmeister zu werden. Vital Heinen ist ein sehr guter Trainer und ich möchte mit dem VfB deutscher Meister werden. Und wenn ich noch bis 45 spielen muss, diesen Traum will ich mir einfach erfüllen. So ehrgeizig bin ich.
Ja, ist richtig.
Ist das noch so ein Ziel mit Düren jetzt? Also jetzt als Geschäftsführer das irgendwie nachzuholen, was du als Spieler leider nicht geschafft hast?
Ja, also als Spieler, ich bin auch nach Düren gekommen damals, auch wenn man das hier nicht gerne hört, aber ich bin nach Düren gekommen, um Titel zu gewinnen. Ja, egal ob es ein deutscher Meistertitel wäre oder ein Pokalsieg, der Verein hat noch keinen Titel gewonnen in der Historie. Und so kannst du dich eigentlich zur Legende machen, sage ich mal. Ne? Und das war immer mein Ziel, weil ich finde, dass es der Verein verdient hat für die harte Arbeit der letzten Jahre. Die Fans haben es verdient, die Region hat es verdient. Es ist mir leider nie gelungen. Ja, also wir sind immer haarscharf gescheitert, ob es im Pokalfinale ist oder ob es Saisons waren, wo wir kurz davor waren, Berlin aus dem Halbfinale rauszukicken hier mit Düren, und dann im Finale wäre sehr viel drin gewesen. Aber ich meine, wenn ich nach Friedrichshafen zurückgucke, ne, ich stand selber auf dem Feld beim Entscheidungsspiel um die Meisterschaft, ne, in der ZDF Arena, und wir haben es nicht geschafft damals gegen Berlin. Ja, der Traum lebt weiter. Und ich habe auch gesagt, ich nehme diesen Ehrgeiz vom Spielfeld mit in die Geschäftsführung. Und das Ziel ist weiterhin da. Und ich weiß, dass es ein langer Weg ist. Und ich weiß auch, was dazugehört. Und da habe ich extrem viel in Friedrichshafen gelernt und extrem viel von Vital Hein gelernt. Was es überhaupt heißt, deutscher Meister zu werden. Weil viele sagen einfach, ja, deutscher Meister. Wenn du gut spielst, wirst du deutscher Meister. Aber das ist nicht so. Also das ist wirklich ein sehr, sehr harter Weg, und wo nicht nur, und das ist das Wichtige, nicht nur die 7 Spieler, die auf dem Spielfeld sind, oder der Kader von 14 Spielern, das wollen und alles dafür tun, sondern auch der Trainer, der Staff drumherum und auch das Management. Das spielt alles eine große Rolle, weil jeder muss in eine Richtung gehen, in eine Richtung marschieren. Und man fragt sich vielleicht, warum das Management? Wenn das Management professionell eingestellt ist und alles dafür tut, dass professionelle Bedingungen für die Mannschaft und den Staff da sind, können die perfekt arbeiten, um ihre Leistung zu steigern. Ja? Wenn wir darauf gucken, dass die Mannschaft einen Tag vorher, sage ich jetzt mal als kleines Beispiel, zu den Spielen fährt, dass das Hotel gut ist, dass die Betten gut sind, dass die Verpflegung gut ist, etc., dann können die bessere Leistung bringen, wie wenn die am gleichen Tag fahren und 2 Stunden vorm Spiel ankommen. So, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Und da ist das Management auch zuständig. Und die müssen das auch vorleben, auch mit deren Arbeitskraft, Arbeitswille etc., Motivation. Weil am Ende ist es ja wie in jedem anderen Unternehmen, wenn der Chef kein Vorbild ist und der Chef schlecht arbeitet, wie kann er dann erwarten von seinen Mitarbeitern, dass sie besser arbeiten oder gut. Das heißt, der Leader, der marschiert immer vor. Und der Leader im Verein ist die Führung, und der Leader auf dem Feld ist der Kapitän oder der Trainer. Und die geben die Marschrichtung vor. Und das war halt in Friedrichshafen zu meiner Zeit mit Vital, war das extrem. Manche sagen, es ist vielleicht krankhaft, aber Vital hat auf jedes kleine Detail geachtet. Ja. Ob es Ernährung war, was hast du vor dem Spiel gegessen, wie hast du geschlafen, wie bist du vorbereitet auf das Spiel. Wenn du im Kopf nicht da warst beim Spiel, dann warst du raus. So, ich kann mich erinnern, wir haben gesagt, den blocken wir so, wir schlagen auf den auf, ersten 3 Bälle, du hast den anders geblockt, du hast auf den anderen aufgeschlagen, Spielerwechsel, raus. Du bist nicht vorbereitet. So, und das ist halt, entweder du sagst dann, was ist das für ein Arsch, ja, oder du sagst, ja, er hat recht. Wenn wir hier was reißen wollen, muss jedes Mitglied des Vereins auch dafür bereit sein. Und auch Opfer bringen, teilweise. Du musst auch, sage ich mal, dein Ego hinten anstellen und sagen, so, ich bin jetzt hier für die Mannschaft, ich bin für den Verein da, und wir tun alles in diesen 8 Monaten, sind es ja eigentlich pro Jahr, dafür, dass wir hier einen Titel holen. Und das versuche ich jetzt natürlich nach und nach zu implementieren und auch diesen Ehrgeiz auch hier zu schaffen.
Mhm. Hat denn beim VfB dann, provokant gefragt, der Wille dann vom Management dann gefehlt, oder wieso ist es dann immer so knapp gescheitert?
Ja, das war einfach, wenn du Volleyball dann irgendwann auf ein Niveau kommst, wo nur noch Nuancen entscheiden, hängt das auch sehr viel von Tagesform ab. Das ist einfach so. Und gerade in so einem letzten 5. Finalspiel, wo du nicht sagen kannst, keine Ahnung, das Management hat was falsch gemacht, die Fans haben was falsch gemacht, es war ausverkauft. Also es war alles im Prinzip vorbereitet dafür, dass wir den Titel holen. Rückwirkend gesehen spielt aber auch Erfahrung eine extrem große Rolle. Gerade in solch entscheidenden Spielen. Und ich stand damals auf dem Feld, ich habe noch nie in meinem Leben ein Finale gespielt. Klar, ich habe die 2 Spiele davor gespielt, die wir gewonnen haben. Wir waren ja 2-0 hinten in der Serie, es war 2-2. Aber dann hast du das entscheidende Spiel zu Hause, von ausverkauftem Haus, das ist dein großer Traum, etc. Da prasst so viel auf dich ein, extern, ja, und auch kopfmäßig, wo du sagst, da brauchst du die Erfahrung für. Und wir hatten damals ein sehr junges Team, was schon sehr weit war für das Alter und für die Erfahrung. Aber auf der anderen Seite waren einfach damals ein Robert Krom, Pierre Pujol, ein Carroll, das waren alles Spieler, die haben erstens schon Titel gewonnen und zweitens eine ganz, ganz andere, auch internationale Erfahrung. Und das spielt dann in so einem entscheidenden Spiel, spielt das eine extrem, extrem wichtige Rolle. Und das war mit der Hauptgrund, warum wir das dann am Ende nicht geschafft haben.
Okay. Wann können wir dann circa mit einem ersten Titel von Düren rechnen?
Ich will keinen Druck aufbauen. Nein, kann ich pauschal so nicht sagen. Also ich sag mal so, wenn wir weiter gut arbeiten, so bin ich eingestellt, wenn du gut arbeitest und geduldig bleibst, kommt der Erfolg irgendwann von alleine. Das heißt, ich gucke nicht, okay, das Ziel ist irgendwo da oben, aber da gucke ich nicht hin, sondern man guckt immer auf den nächsten Schritt, den du sehen kannst. Und wenn du weiter so arbeitest und gut arbeitest und alles dafür tust, dass du irgendwann da oben ankommst, dann passiert das. Ja, ob das jetzt in 2 Jahren passiert, in 5 Jahren passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren ab. Ich versuche jeden Tag hier hinzukommen und diesen einen Schritt weiterzugehen in Richtung Ziel.
Lass uns nochmal gern über eure Abgänge sprechen, so vor allem so Philipp John, Erik Burggräf, Erik Röhrs, die ja alle innerhalb der Liga gewechselt sind und jetzt meiner Meinung nach eigentlich auch sehr gute Leistungen abgeben. Bereust du da vielleicht den einen oder anderen Abgang oder war das einfach, akzeptierst du das so, weil es einfach Gründe gab, die keine Weiterarbeit ermöglicht haben oder? Ja, wie blickst du darauf?
Ja, also ich bin grundsätzlich erstmal so von meiner Natur oder von meinem Wesen her eingestellt, dass ich nie irgendwie zurückblicke und denke, ach, was hast du da für eine Entscheidung getroffen oder was haben wir da für eine Entscheidung getroffen, weil das nichts bringt. Mhm. Ja, also du kannst es eh nicht mehr ändern. Wir müssen nach vorne gucken und schauen, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Viele kennen halt die Hintergründe nicht von diesen gerade 3 angesprochenen, die du jetzt erwähnt hast. Mhm. Erik Röhrs wollten wir gerne behalten. Ja, da war halt das Problem, dass wir damals noch keinen Trainer hatten und ihm es extrem wichtig war zu wissen, wer der Trainer wird. Und wir konnten das damals, wir haben ihm die 2 oder 3 Kandidaten, die wir damals hatten, haben wir ihm genannt. Es war aber noch nicht klar, wer es davon wird. Und natürlich die Namen haben ihm auch nichts gesagt. So. Es war nämlich darunter keiner, der einen großen Namen hatte oder ein Renommee. Von daher, wenn Stefan Hübner ruft und sagt, pass auf, unter mir kannst du dich gut entwickeln, hier kriegst du Garantie zu spielen vielleicht, keine Ahnung, was er eben gesagt hat, weiß ich nicht. Aber natürlich ist Lüneburg dann auch ein Ort, wo du sagst, der zieht mich an, gerade auch wegen des Trainers. Und dann hat er sich halt für Lüneburg entschieden. Also es war nicht so, dass wir ihn gehen lassen wollen. Also wir hatten großes Interesse, dass er hier bleibt. Bei Philipp und bei Erik war es tatsächlich so, dass bei Philipp das Problem war, dass er extrem viel verletzt war. Also er hat Riesentalent, das beweist er auch jetzt. Ich ärgere mich dann ab und zu mal, wenn Leute oder Außenstehende das dann so ein bisschen negativ in Richtung Düren drücken und sagen, ja, guck mal, der hat da nie eine Chance bekommen. Das ist aber nicht so, weil er hat genug Chancen gehabt. Leider war es dann immer so, dass er gespielt hat und am nächsten Spiel war er wieder verletzt. So, dann war er wieder raus, dann hat er wieder eine Chance gehabt, hat wieder gut gespielt, hat vielleicht das 2. Spiel gut gespielt und dann war er wieder raus. So, und das ist halt einfach eine Unbeständigkeit, die du der war ja 2 Jahre hier, wo du dann denkst, okay, ein junger Spieler, den du ja hier hinholst, auch ein Erik Burggräf, den ziehst du dir ja irgendwo ran und sagst, der kann irgendwann übernehmen. Ja, weil natürlich auch ein Seba Gewert ist auch nicht mehr der Jüngste und keine Ahnung, wie lange er noch spielt. Und so kannst du dir eigentlich auch einen jungen Mann heranziehen, der dann irgendwann diese Rolle übernimmt. Aber das haben wir einfach in dem Moment nicht gesehen, weil einfach wir wussten nicht, wir konnten nicht einschätzen, geht das jetzt so weiter mit den Verletzungen oder stabilisiert sich das irgendwann? Da mussten wir halt die Entscheidung treffen und sagen, okay, wir wollen dieses Risiko nicht weitergehen. Das war eigentlich so mit der Hauptgrund. Und bei Erik war es so, dass wir hatten gesprochen, wir hatten auch überlegt, ihn auch hier zu behalten. Wir hatten super Gespräche gehabt. Dann waren so ein paar interne Unstimmigkeiten, wo wir uns, uneinig waren, wie das nächste Jahr aussehen soll, so ein bisschen, also sportlich gesehen. Und dann kam das Angebot aus Herrsching, wo er natürlich dann die Garantie hat, auch zu spielen und auch sich weiterzuentwickeln. Plus, dass er auch mal rauskommt, so ein bisschen aus der Komfortzone. Er war ja länger hier, hat das hier zwar sehr gemocht, also zumindest das, was ich gehört habe. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also das war auch jemand, der mir sehr am Herzen lag. Ich war damals auch, wenn wir schon über Spielerakquise zu meiner aktiven Spielerzeit reden, daran auch mit beteiligt, dass wir ihn hier hingeholt haben. Weil damals hat mich das Management gefragt, was ich davon halten würde. Da habe ich gesagt, junger deutscher Zuspieler, mega. Hier hinholen, ich arbeite mit dem, ich investiere da Zeit rein. Vielleicht kann das jemand sein, der hier dann für mich übernimmt. Und ich glaube, das kannst du auch an Erik fragen. Ich habe da sehr viel mit ihm gearbeitet, nicht nur sportlich, aber auch mental und habe ihm versucht, viel Erfahrung mitzugeben und so weiter. Und ich bin sehr froh, wenn er das jetzt anwenden kann und wenn er sich gut entwickelt und etwas aus der Zeit mitgenommen hat und gelernt hat und ihn das weiterbringt. Das freut mich sehr, weil ich ihn auch menschlich sehr, sehr mag. Also es ist ein sehr guter Typ und von daher, ja, man weiß nicht, vielleicht finden die Wege irgendwann wieder zusammen. Mhm.
Ja, cool, spannend, danke dir dafür. Ich würde gerne die letzten Minuten noch mit dir nutzen, vielleicht noch mehr über dich persönlich zu erfahren. Du bist ja, hast ja eigentlich slowakische Wurzeln, bist in Bratislava geboren. Mit wie vielen Jahren bist du dann nach Deutschland gekommen?
Mit 3.
Ja. Also gab es hier bessere Perspektiven, Jobangebot oder also von deinem Vater oder Mutter?
Ja, ich bin ja Volleyballfamilie groß geworden. Also mein Vater war auch Profi-Volleyballer, meine Mutter auch, damals als sie so in Bratislava gelebt hat. Ja, also die haben beide auch erste Liga gespielt, damals in der Slowakei. Und da war es so, dass 91 im Prinzip die Möglichkeit war, für meinen Vater ein Engagement in Deutschland zu bekommen. Als ne, Auslandsstation. Und damals hat Bendik, da wo ich dann damals auch Meister geworden bin in dem Verein, hat dann zweite Liga damals noch gespielt. Die wollten aber aufsteigen und haben sich dann quasi meinen Vater akquiriert und noch einen anderen slowakischen Spieler. Das heißt, wir sind damals mit 2 Familien nach Deutschland und das Ziel war, in die erste Liga aufzusteigen. So, und dann sind die, glaube ich, im ersten Jahr direkt aufgestiegen. Sind leider im ersten Erstliga ja dann wieder abgestiegen in die zweite Liga. Dann waren sie so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, haben sich dann aber irgendwann in der ersten Liga dann etabliert. Und eigentlich war das so gedacht, dass das wie so ein Auslandsengagement wird. Also 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und dann gehen wir wieder zurück in die Slowakei. Aber dann hat sich das so entwickelt, dass mein Vater auch ein Jobangebot damals bekommen hat in Deutschland. Und wir dann immer sesshafter wurden in Deutschland. Und es uns da auch sehr gefallen hat. Ich bin da ja in den Kindergarten gegangen, konnte kein Wort Deutsch, bin aber quasi groß geworden wie ein ganz normales deutsches Kind im Kindergarten, alle Schulformen durchgemacht etc. Meine Mutter hat dann auch hobbymäßig noch ein bisschen weiter gespielt. Ich glaube, bis Oberliga, Regionalliga, glaube ich, haben die damals noch gespielt. Und 95 ist dann mein Bruder zur Welt gekommen. Das heißt, da hat meine Mutter dann sich mehr um uns gekümmert, Kinder. Hat dann nebenher aber ein bisschen gearbeitet. Und ja, und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, okay, wir bleiben in Deutschland, weil auch damals natürlich die Perspektive in Deutschland viel, viel größer war. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Damals war der Unterschied zwischen dem Ostblock und Deutschland riesig groß. Also wenn du in Deutschland gutes Geld verdient hast, da warst du, in der Slowakei warst du der König. Ja, also das war einfach so. Und wir sind aber zu den Anfangszeit, sagen wir mal, den ersten 5 bis 10 Jahren, sind wir eigentlich alle Ferien sind wir in die Slowakei gefahren. Also die haben wir da immer verbracht. Der Draht ist da nie abgebrochen. Und ja, irgendwann haben sich meine Eltern entscheiden lassen. Meine Mutter ist dann zurück in die Slowakei Ich bin dann mit meinem Vater in Deutschland geblieben, weil das bei mir dann damals so war, dass ich gerade mit dem kurz vorm Abi stand. Und mein Bruder war gerade der Schulwechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Und da war quasi ein guter Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, mein Bruder geht mit in die Slowakei, ist dann da aufs Gymnasium gegangen und hat dann den ganzen Schulweg dann in der Slowakei im Prinzip weitergemacht. Und meine Mutter hat dann da angefangen zu arbeiten und so haben sich die Wege im Prinzip getrennt, bis dann mein Bruder irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen ist und ist ins Internat nach Frankfurt.
Dein Bruder hat ja auch Volleyball gespielt. Ich glaube sogar Lüneburg, Frankfurt. Was macht der eigentlich heute?
Ja, der hat in Frankfurt gespielt, der hat in Coburg gespielt, der hat in Frankfurt gespielt und in Lüneburg.
Aber hat dann auch aufgehört. Was macht er denn jetzt eigentlich?
Der ist Sportpsychologe und arbeitet als, ich weiß nicht, ob das ein Sportdirektor ist oder zumindest im Management beim slowakischen Volleyballverband, ist also auch für die Nationalmannschaften und für die Jugend zuständig. War auch jetzt, ist eingesprungen als Co-Trainer bei der EM der Frauen letztes Jahr, hat da viel gemacht und ja, ist selbstständig, eigentlich hauptberuflich, sage ich mal, selbstständiger Sportpsychologe, der mit vielen Athleten arbeitet, also individuell, aber auch Teams, die er betreut und ja, hat sich in diese Richtung entschieden. War auch ein großes Talent im Volleyball, also hätte auch, war auch Nationalspieler, hätte auch weitermachen können, aber ja, hat dann so ein bisschen der letzte Wille gefehlt bei ihm, wo er gesagt hat, ach, ich will doch lieber in eine andere Richtung gehen und hat sich da aber auch sehr, sehr gut entwickelt.
Okay, spannend. Fährst du denn heute noch ab und zu in die Slowakei oder ist es ganz abgebrochen vielleicht?
Nee, also der Draht ist nie abgebrochen, weil meine Mutter und mein Bruder ja da jetzt voll leben. Das heißt, meine Mutter kommt jetzt öfter hierhin als wir in die Slowakei, aber mindestens einmal im Jahr fahren wir immer noch.
Ja, dann lass uns doch gerne langsam zum Ende kommen. Ich habe viele Informationen bekommen, war sehr spannend bis hierhin auf jeden Fall. Aber eine Frage stelle ich jedem meiner Gäste und zwar, bei welchem Gast du denn beim Volleyball Insider Podcast mal reinhören würdest? Wer würde dich interessieren?
Also aus der Volleyballwelt, ich glaube, du hast auch die Kim gehabt, ne? Aus Stuttgart.
Ja, ja. Genau.
Das würde mich extrem interessieren, weil sie ja auch ehemalige Spielerin war, die ja auch in eine neue Rolle reingekommen ist und generell, natürlich könnte ich auch Tilo sagen, der war ja mittlerweile auch Spieler von mir, Spieler mit mir in Friedrichshafen, aber den Tilo kenne ich gut und da weiß ich auch die Hintergründe etc., weil das auch im Prinzip Männervolleyball ist, aber der Bereich Frauenvolleyball würde mich interessieren, einfach zu sagen, wie läuft das da? Ist das großartig unterschiedlich zum Männervolleyball? Was hat man da für Hürden? Wie muss man da, wie werden da Teams aufgestellt? Wie ist das bei den Sponsoren? Wie kriegt man die da ran und so weiter? Also, das kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ein bisschen anders ist wie bei den Männern. Und Allianz MTV Stuttgart hat ja auch mit als Hauptsponsor die Allianz und das verbindet uns auch so ein bisschen. Wir waren auch mal bei denen zu Besuch, da war ich damals aber noch in einer anderen Rolle, konnte nicht dabei sein, sodass mir da so ein bisschen der Draht auch darüber fehlt. Also das würde mich schon interessieren, da mal reinzuhören, wie das da läuft.
Ja, cool. Da kann ich auch gleich schon mal sagen, dass ich jetzt die Sandra Zimmermann zu Gast hatte vom Dresdner SC, die dann auch da auch spannende Insights gibt. Ansonsten, ja, was die Unterschiede betrifft, ist da vielleicht sogar die Liga ein ganz guter Ansprechpartner, weil die ja eigentlich genauer sehen, wie so die Ligen sich unterschiedlich entwickeln und da ja auch andere Strategien seit ein paar Jahren da jetzt auch ausprobieren, auch was Streaming betrifft und sowas, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber halb so wild. Ja. Mir bleibt nur zu sagen, Dankeschön, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, trotz deiner vielen Aufgaben. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg, vielleicht mal irgendwann den ersten Titel und ja, danke nochmal.
Wir geben Gas. Danke dir für die Einladung.
Und das war's auch schon, die Podcast-Folge mit Thomas Kreuzstein-Falkenbach. Wie gesagt, sehr ehrlich, sehr offen, sehr transparent, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn das der Fall war, dann folgt mir doch gerne auf Instagram unter volley-insider. Da verpasst du keine Folge mehr. Oder abonnier einfach auf Spotify oder Apple Podcast oder wo du auch immer gerade hörst. Dann verpasst du auch keine Folge mehr. Lass mich wissen, wen du gerne mal zu Gast hättest, dann mir gerne schreiben. Ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann.